Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe, in der wir noch einmal nach Bayreuth schauen. Seit Michel Friedmann die Absage einer Gedenkveranstaltung öffentlich gemacht hat, an der er hätte eine Rede halten sollen, gibt es sehr laute Empörung. Heute Abend ist die Festspielleitung zurückgerudert. Die Veranstaltung findet doch statt mit Friedmann und wir fragen, alles nochmal gut gegangen? Der Gropiusbau in Berlin zeigt Werke von Gabriele Stötzer, zu DDR-Zeiten im Untergrund aktiv, als Dissidentin nach dem Mauerfall geehrt, als bedeutende Künstlerin aber erst sehr spät entdeckt. Und wir berichten von der Eröffnung des Festivals Theater der Welt in Chemnitz. Ein ganz besonderes internationales Festival in einer ganz besonderen Stadt. Und ja, auch dieser Abend, der wurde auf besondere Art eröffnet, nämlich mit Beethovens Ode an die Freude in der Version des finnischen Schreikors. Ja, war das eine Panne, eine grobe Unsensibilität oder ein Skandal, den der Publizist Michel Friedmann an die Öffentlichkeit gebracht hat? Bei einem Gedenkkonzert einen Tag nach dem Festspielauftakt in Bayreuth hätte er eine Rede halten sollen. Bayreuth feiert ja in diesem Jahr 150. Jubiläum und wollte gleich zu Beginn der Saison an jüdische Musikerinnen und Musiker erinnern, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Michel Friedmann wurde relativ kurzfristig abgesagt. Die ganze Veranstaltung stand zur Disposition. Die Empörung in der Kulturwelt war riesig. So groß könnte man vermuten, dass Bayreuth heute Abend umgeschwenkt hat. Festspielleiterin Katharina Wagner entschuldigt sich und lädt Michel Friedmann ausdrücklich einzukommen. Und wie es aussieht, hat Friedmann das auch schon angenommen und zugesagt. Kann man so nun mehr oder weniger entspannt den Bayreuther Festspielen entgegenblicken? Fragen an Meron Mendel, den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Guten Abend erstmal, Herr Mendel.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Mendel, was würden Sie sagen, hat da Katharina Wagner gerade noch mal die Kurve gekriegt? Oder ist das Kind eigentlich doch in den Brunnen gefallen?
Ich würde sagen, was dazwischen. Also sicherlich hätte man diesen Skandal verhindern sollen. Ich glaube, dass die Festspiele schon im Vorfeld mehrere Fälle gemacht haben in der Organisation der Veranstaltung. Und letztendlich, dass sowas dann in die Öffentlichkeit explodiert und zu so vielen Wellen sorgt, das ist ein Horrorszenario für jeden Veranstalter, für jeden Festival. Also insofern ist Schaden schon eingerichtet worden, aber vermutlich, das ist jetzt die beste Ausgang in der Situation, der entstanden ist.
So, jetzt könnten wir es darauf beruhen lassen, aber wo Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie haben mehrere Fehler gemacht im Vorfeld der Veranstaltung. Welche Fehler?
Gut, es hatte inzwischen mehrere Zeitungen recherchiert, dass die Vereinbarung über diese Veranstaltung schon vor einem Jahr gelaufen ist und dann aber doch ist der Saal dann wurde nicht reserviert. Dann hat man festgestellt, dass es doch ziemlich schwierig mit der Sicherheit, denn am gleichen Abend um 16 Uhr noch eine Premiere geplant war. Und letztendlich hat man sich kurzhand, vermutlich zu früh, vor einer Absage bzw. vor einer Verschiebung entschieden. Das wissen wir alle, war eine falsche Entscheidung. Das weiß auch die Frau Wagner und sie macht diese Entscheidung jetzt rückgängig. Was wir aber von alles entziehen können, ich glaube, dass hier sehr viel Schlamperei war, sehr viel schlechte Organisation, schlechte Absprachen. Was ich aber vermutlich nicht erkennen kann, ist weder Antisemitismus noch der bewusste Wunsch, die Geschichte der Verbindung von Wagner und der Festspiele zum Nationalsozialismus unter den Teppich zu kehren. Und deswegen denke ich, wir sollen hier vielleicht über die eher die organisatorischen Aspekte, aber nicht unbedingt an hier so einen Antisemitismus-Skandal draus machen.
Okay, gut. Wir hier im Deutschlandfunk Kultur wollen eh keinen Skandal daraus machen, sondern eher Einsichten gewähren, unterschiedliche Positionen. Aber wenn man ein Veranstalter ist wie Bayreuth mit dieser internationalen Anziehung und mit dieser Geschichte, dann kann man sich doch eigentlich kaum leisten, einen Michel Friedmann einzuladen und dann wieder abzusagen. Also vor allen Dingen dürfen wir ja nicht vergessen, dass Friedmann im vergangenen Herbst erst eine ähnliche Absage bekommen hat, nämlich im Literaturhaus Klütz. Das dürfte ja bei seiner Empörung vielleicht auch mitgeschwungen haben. Und ich finde auch, dass man das nochmal betonen muss, dass das jetzt der zweite Fall ist, der ihn persönlich direkt betrifft. Vor diesem Hintergrund nochmal die Frage, muss man als Veranstalter wie Bayreuth eigentlich nicht sowas vorher im Auge haben?
Also ich verstehe sehr gut den Unmut von Herrn Friedmann. Doch denke ich, das gibt es einen großen Unterschied zwischen den beiden Fällen. Während im ersten, das ging tatsächlich um eine Absage, um eine Ausladung. Im zweiten Fall kann man nicht unbedingt, nicht mindestens nicht im Klaren von einer Ausladung sprechen. Denn die Idee war, die Veranstaltung zu verschieben zu einem Termin, das Herr Friedmann passen würde. Also insofern kann man sicherlich viel kritisieren und das sollte, genau wie Sie gerade gesagt haben, es sollte eigentlich vor so eine renommierte Institution wie die Bayreuther Festspiele nicht passieren, dass solche Fälle vorkommen, dass schlechte Abstimmungen laufen und so weiter. Aber ich betone auch nochmal, ich sehe hier nicht unbedingt die böse Wille oder der Wunsch, hier etwas unter den Teppich zu kehren.
Mhm. Herr Mendel, wie finden Sie den Umgang mit der Öffentlichkeit damit?
Gut, es ist eine, ich denke, so eine, ein Seiltanz. Einerseits natürlich bieten solche Gelegenheit die Möglichkeit, Probleme in der Gesellschaft zu thematisieren, sei es Antisemitismus, sei es der Umgang mit der Geschichte, sei es mit Umgang mit Einzelpersonen. Auf der anderen Seite mache ich mir Sorge, dass wir sehr schnell, und das übernehme ich einen Begriff der Kommunikationswissenschaftler Bernard Perksen, dass wir zu einer Art von Empörungsdemokratie werden. Also dass leider werden uns gerade die normale Kommunikationswege abhanden gekommen, die Möglichkeit, Argumente auszutauschen. Und etwas wird nur wirksam, wenn wir uns empören, wenn es einen Skandal gibt, wenn Leute auf Barrikaden gehen, wenn Schlagzeilen dann alarmieren. Und das mag im Einzelfall auch effektiv sein, wie gerade in diesem Fall. Doch wenn man das Zoom-out macht, auf der Makroperspektive schaut, das ist nicht gut für unsere Demokratie.
Okay. Ich meine, immerhin ist Katharina Wagner auf Druck der Medien, vor allem der Süddeutschen Zeitung, jetzt zurückgerudert. War es dieser Anlass wert?
Also ich weiß nicht genug, was im Hintergrund gelaufen ist. Also ich weiß nicht, inwiefern war der Versuch, bevor es in die Presse gegangen ist, doch eine Lösung zu finden. Von daher würde ich mir kein Urteil hier über diesen spezifischen Vorgang dann erlauben. Ich will nur sozusagen insgesamt auf dieses Phänomen hinweisen, dass wir reagieren inzwischen sowohl als Zeitungsleser als auch als Journalisten und auch als Institutionen nur auf solche Reize, die gleich auf 180 sind. Wir müssen dann vielleicht einen Umgang finden. Also wäre es gut, wenn der Versuch gewesen wäre, dann hier noch bevor es in die Presse geht, eine Stichtung zwischen Herrn Friedmann und der Bayreuther Festspielen zu unternehmen oder eine andere Lösung. Und letztendlich, ich denke, in dem Fall kann man weder die Süddeutsche Zeitung noch Herr Friedmann noch der Bayreuther Festspiel jetzt auf der Anklagebank schieben. Aber im Ergebnis ist ein Ergebnis, das für unsere Debattenkultur nicht zufriedenstellend ist.
Meron Mendel, Leiter der Gedenkstätte Anne Frank, über den Bayreuth-Eklat und das Einlenken der Festspielleitung. Vielen Dank, Herr Mendel.
Gerne.
Alle 3 Jahre findet das Festival Theater der Welt an einem anderen Ort statt. Das größte Festival für internationale Bühnenkünste in Deutschland überhaupt. In diesem Jahr ist Chemnitz der Gastgeber, also die Stadt, die im vergangenen Jahr Kulturhauptstadt Europas war. Bis Anfang Juli sind dort 33 Stücke aus allen Kontinenten zu sehen. Da kommen also ganz viele Theaterformen, Sprachen und Perspektiven zusammen. Vor allem, weil diesmal ein internationales KuratorInnen-Team die Produktionen ausgewählt und eingeladen hat. Heute Abend ging es los mit der ersten Festivalpremiere und für Fazit dabei ist unser Kritiker André Mumort. Hallo erstmal André nach Chemnitz.
Ja, hallo.
Ein weiteres kulturelles Großereignis in einer Stadt, die immer ein bisschen unter dem Radar lief und vielleicht immer noch läuft. Wird da heute Abend richtig gefeiert?
Ja, auf jeden Fall. Man spürt auch so eine große freudige Euphorie, auch ein Stolz darauf bei den Menschen hier in Chemnitz, die zumindest mit dem Theater auch zu tun haben und mit den Veranstaltungen zu tun haben, dass nach dem Kulturhauptstadtjahr 2025 jetzt gleich das nächste Großereignis der Kultur hier in Chemnitz stattfindet. Und die Stimmung ist sehr, sehr, sehr gut gewesen heute schon den ganzen Tag hier in der Stadt.
Wie ging das denn los? Es gab ja auch eine offizielle Eröffnung mit Granden, wie man so schön sagt, ne?
Genau, also wir haben es ja schon in der Sendung, am Anfang der Sendung kurz gehört. Es ging sehr lautlos mit dem Screaming Men's Choir aus Oulu in Finnland, der die Ode an die Freude nicht gesungen, sondern wirklich gebrüllt hat. Das war ein sehr beschwingter Einstand. Dann wurden viele Reden gehalten, unter anderem eben auch vom Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, von Sven Schulze, der eben auch darauf hingewiesen hat, dass dieses Kulturhauptstadtjahr, das hinter der Stadt liegt, so ein bisschen Rückenwind gibt. Aber dass man jetzt auch die Perspektive noch mal erweitern kann, sozusagen von den Gästen aus Europa hin zu den Gästen in die ganze Welt, die jetzt nach Chemnitz kommen für dieses Theaterereignis.
Theater der Welt ist keine Veranstaltung nach der Kulturhauptstadt. Es ist ein Festival, das hier in Chemnitz auf den fruchtbaren Boden der Kulturhauptstadt gefallen ist. Die Netzwerke, die Partnerschaften, die Erfahrungen und das Vertrauen, das im Kulturhauptstadtprozess gewachsen sind, bilden die Grundlage dafür, dass Chemnitz heute Gastgeberin für Künstlerinnen und Künstler, Kulturakteure und Besucherinnen und Besucher aus aller Welt sein kann.
Ja, das hat Sven Schulze, der Oberbürgermeister, gesagt. Und was ich besonders schön fand bei diesem Auftakt, war eben, dass man die neuen KuratorInnen, also zumindest 8 von denen, auf der Bühne gesehen hat. Die haben sich vorgestellt. Das ist das Besondere an dieser Festivalausgabe, dass nicht eine Kuratorin oder ein Kurator aus einem bestimmten Land alles bereist hat, alles eingeladen hat, sondern dass man eben KuratorInnen aus Argentinien, Australien, China, Griechenland, Indien, Kanada, Saudi-Arabien, dem Senegal und aus Südafrika gebeten hat, eben Theater einzuladen und miteinander in Beziehung zu setzen. Und die alle auf der Bühne zu sehen mit ihrer Leidenschaft fürs Theater, sahen alle sehr unterschiedlich aus, haben sich auch alle sehr unterschiedlich selbst dargestellt. Und das fand ich schon mal ganz großartig als Auftakt für das Festival.
Heute Abend gab es eine Produktion aus Kanada zu sehen, Split Tooth Sapotihi, so wird es glaube ich ausgesprochen, ein Stück, das Einblicke in die indigene Kultur des Landes gibt, Nordkanada glaube ich, ne?
Genau. Also das ist ein Abend von der Künstlerin Tanya Tagak. Das ist eine herausragende Vertreterin indigener Kunst in Nordamerika. Man kennt sie auch in der Musikszene vor allen Dingen, weil sie zum Beispiel auch mit Björk gearbeitet hat. Sie ist Sängerin, Komponistin, Autorin, hat einen autobiografischen Roman geschrieben, der eben Split Tooth heißt, auf Deutsch Eisfuchs. Der ist auch in Deutschland erschienen und der soll eigentlich ja auch die Grundlage gebildet haben, zusammen mit ihrem aktuellen Musikalbum, für dieses Theaterereignis heute, mit dem das Festival eröffnet hat. Man muss aber gleich vielleicht mal vorausschicken, es war sehr schwierig herauszufinden, worum es eigentlich geht. Es ist eine rituelle Musikperformance, würde ich jetzt mal sagen, mit einem ganz minimalen Theaterbühnenbild. Da liegt so ein kahler Schädel, großer Schädel eines prähistorischen Raubtieres auf der Bühne. Das ist aber schon das Einzige, was das jetzt so klar als Theater erkennen lässt. Es wird erstmal so eine kleine Feuerstelle angezündet. Da sitzen fünf Frauen zusammen, sind ganz leise miteinander erstmal, fangen an zu singen. Das dauert 15 Minuten, bis daraus dann so eine gewisse Energie entsteht und Tanja Tagak dann auch als Protagonistin des Abends wirklich an die Rampe tritt und dann sehr energisch singt.
Fuck War singt sie da.
Ja, das singt sie allerdings, das singt sie erst am Ende. Sie singt auch, glaube ich, Fuck Ice und Fuck Genocide. Man kann das nicht so ganz richtig gut verstehen. Das Besondere ist, dass dieser Gesang auf der Bühne, das ist der Kehlkopfgesang, so ein klassischer Inuit-Gesang, den eigentlich aber immer mindestens zwei Personen singen. Sie kann das alleine, dadurch ist sie auch berühmt geworden. Das ist meistens wortlos, das sind so laute, tiefe, ganz hohe Register werden da abgefahren, da wird viel gestöhnt, geatmet, geächtzt. Das geht in so einen ganz rauen Ton, wie wir es eben auch gehört haben. Was sehr Aggressives kann das haben, dann wieder was kindlich Hohes. Und das ist schon ganz virtuos gesungen. Es ist nur leider so, dass da inhaltlich jetzt erstmal, glaube ich, für viele nicht ganz klar war, worum es ging. Es wird ergänzt durch Fotos aus eben der Lebensrealität der Inuit. Das sind sehr beeindruckende Fotos und die werden dann auch ergänzt durch Filme, in denen man dann so sieht, wie Tiere ausgeweidet werden. Robben wird da das Fell abgezogen, Fische verenden da. Man merkt, es geht darum, dass die geschundene, auch von Kolonialismus kaputtgemachte Natur angesprochen werden soll. Die wird beschworen, eben in so einem musikalischen Ritus. Und diese Performerinnen auf der Bühne verbinden sich gewissermaßen mit der Natur und sagen, wir sind eins. Und demgegenüber steht eben diese alles zerstörende Welt des Kolonialismus und auch des Kapitalismus, der da diese Natur auch ausbeutet.
Also eine Eröffnung, die neugierig macht auf alles, was noch kommt, aber vielleicht auch ein bisschen zwiespältig ist. André Mumort live aus Chemnitz. Am Samstag stellt er dann zusammen mit Susanne Burkhardt in der Sondersendung Rang 1 weitere Produktionen vom Festival Theater der Welt vor. Und auch wir hier bei Fazit werden darüber noch mehr hören. Vielen Dank, André.
Sehr gerne.
Gabriele Stötzer gehört zu den wichtigsten lebenden Künstlerinnen Deutschlands und man muss das betonen, aus der DDR, 1953 im thüringischen Emleben geboren, gehörte sie der Untergrundszene an, protestierte gegen das Regime, gründete alternative Kunstorte wie das Kunsthaus Erfurt, wurde beständig überwacht, verhaftet, schikaniert, ihre Stasi-Akte dokumentiert nahezu lückenlos ihr Leben als Erwachsene. Dennoch machte sie immer weiter. Ihr eigensinniges, widerständiges Werk fand jahrzehntelang kaum öffentliche Beachtung. In diesem Jahr allerdings bekommt sie den Goslarer Kaiserring, die Auszeichnung für zeitgenössische Kunst. Und im Gropiusbau in Berlin wird morgen die erste große Überblicksausstellung mit Werken Stötzers eröffnet. Carsten Probst hat sie bereits gesehen. Carsten, was ist das für ein Werk, das im Berliner Gropiusbau vorgestellt wird?
Ja, am Anfang, und das ist der größte Saal der Ausstellung, begegnet das Werk eigentlich einem mit dem Teil, der wahrscheinlich am bekanntesten ist, nämlich mit dem, würde ich sagen, der Performance-Künstlerin. Viele dieser Mini-Performances sind auf Super-8-Filmen von Gabriele Stötzer festgehalten. Das war so Mitte der 70er Jahre das Mittel zum Zweck, um so eben ganz kleine ausgeführte Aktionen festzuhalten, die sie mit ihren Mitstreiterinnen oft auf Dächern in Erfurt damals ausgeführt hat. Das ist wirklich ein ziemliches Geflimmer in diesem Saal von wilden Kleinstfilmen, wo immer wieder sie ihren eigenen Körper thematisiert, damit experimentiert, nackt oder bekleidet in unterschiedlichsten Posen mit Verfremdungen, auch in wechselnden Rollen vor und hinter der Kamera. Und dann weitet sich in der Ausstellung so der Blick langsam zu eben dieser Künstlerinnengruppe Erfurt, die ja auch sehr einflussreich gewirkt hat, im Untergrund zumindest. Also Stötzer gehörte der an, hatte sie mitbegründet. Das sind auch Fotoserien, verborgene Aktionen im Stadtraum soweit dokumentiert. Dann folgen noch wilde, sehr expressive, teilweise Zeichnungen, Künstlerinnenbücher, Keramikarbeiten, Webearbeiten, Modearbeiten. Also ein letztlich verblüffend vielfältiges Universum an verschiedensten Aktivitäten, verschiedensten Wegen, in denen sie immer wieder ihren Ausdruck gesucht hat. Und man müsste vielleicht eigentlich sagen, ihre Selbstvergewisserung. Sie war und ist ja auch Schriftstellerin und das findet sich eben auch vereinzelt in den Wandtexten wieder, aber eben alles Untergrund, das heißt mit einem sehr, sehr geringen Publikum natürlich.
Das mit der Kunst in der DDR war ja zweischneidig. Also entweder man gehörte dem Verband bildender Künstler an oder wenn nicht, musste man eigentlich einen Berufsnachweis bringen. War Gabriele Stötzer von Anfang an politisch und underground?
Ich schätze es eher so an, also sie war natürlich aufsässig, wobei man sagen muss, und auch underground, ganz klar. Sie hat nie dem Berufsverband bildender Künstler in der DDR angehört, wurde dann immer wieder in so Zwangsberufe hineingesteckt, um sich zu bewähren. Das hat sie dann aber auch nie so richtig angegangen, sozusagen, sich immer wieder da entzogen. Also man muss vielleicht sagen, dass ihr Werk nicht so eine politische Strategie hatte. Eher war sie, glaube ich, so hatte sie eine Lebensform, könnte man fast sagen, die eben nicht in den Rahmen der staatlichen Ordnungsvorstellungen passte und hat immer wieder massive Überwachung, du hattest das schon erwähnt, ne, erfahren, Einschränkungen. Und gleichzeitig war ihr Werk aber immer wieder dieser Referenzrahmen, wo sie sich selber versucht hat, immer wieder klarzumachen, was sie eigentlich tut und will und macht. Einfach, weil sie ihre Auffassungen immer wieder kundgetan hat und sich nicht hat einschüchtern lassen. Und dazu sagte sie heute:
Dieses Außergewöhnliche hat alle Leute total interessiert, sich auf eine Art darzustellen und zu fühlen, wie es vorher nicht gab. Das ist das, was ich gespürt habe, was meine Kunst ist, dass ich etwas schaffe, was es vorher nicht gab. Und das weiß ich ganz genau, das ist Kunst, ja. Was vorangeht, was eine Vision hat, was mit Menschlichkeit zu tun hat, mit Freundlichkeit, mit Freude, mit Lust, ja, mit Leben. Und das ist das, was meine Kunst eigentlich prägt.
Ja, also klingt für mich jetzt nicht so unbedingt nach einer politischen Agenda. Das ist jetzt irgendwie so, sind keine Statements, eher so wirklich was grundidealistisch Menschliches sozusagen, was da eine Rolle spielt. Aber und was auffällt, ist eben diese positive Art, ne? Sie hat also immer wieder große Phasen von Einsamkeit erfahren und sie sagt, sie hat sich immer mit wenigen Mitteln doch wieder da herausgearbeitet.
Mhm. Sie wird ja seit der Wiedervereinigung immer auch als DDR-Bürgerrechtlerin wahrgenommen, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Sieht sie sich selbst denn auch als Dissidentin?
Also auch das wird immer deutlich, dass sie so bestimmte Vereinnahmungen und so Rollen nicht so recht annehmen mag. Dieses Bundesverdienstkreuz, das wurde ihr ja 2013 für ihre widerständige Haltung in der DDR verliehen. Aber heute sagt sie von sich selbst:
Ich bin in der DDR geboren und ich bin Feministin und ich war im Knast und ich rede über den Knast. Also es gibt bestimmte Sachen, die einfach real sind und die für mich normal sind, dass die zu meinem Selbstverständnis gehören, weil sie mein Leben sind. Ich bin immer verfolgt worden in dem Land, ja. Und trotzdem ist das natürlich meine Heimat, ne? Ich habe das nicht verlassen, da sind meine Eltern und meine Freunde, wenn die nicht gerade mal in den Westen getrieben wurden, ja. Ich habe das ja alles gesehen, ich habe alles aufgebaut und alles immer wieder verloren in dem Land und dann musste ich wieder bei Null anfangen und komischerweise habe ich das auch immer wieder gemacht.
Ja, das ist eine Haltung, die schwerlich, finde ich, in eine Schublade schwarz-weiß zu pressen ist. Sie benennt die DDR ganz klar als repressiven Staat, der bis in die intimen Beziehungen der Menschen hineingekrochen ist, also kein Raum gibt für irgendwelche schräge Verklärung der Verhältnisse. Aber der Westen ist für sie nicht auch die klare Antithese. Das ist nicht der Ort riesiger Toleranz und Freiheit für sie. Auch hier greifen Machtverhältnisse in die Privatleben ein, sagt sie. Und so positioniert sie sich eigentlich als Künstlerin weniger als ja, politische Kämpferin, sondern als jemand, die ihre Freiheit und ihr eigenes Leben, ihre Lebensfreude als Frau bedingungslos verteidigt und dadurch ganz automatisch quasi die Verengung von gesellschaftlichen Denkweisen deutlich macht.
Carsten, jetzt ist Gabriele Stötzer keine gänzlich Unbekannte, aber dennoch diese große Ausstellung im Gropiusbau, ist das jetzt eine überfällige Würdigung?
Ja, ganz klar. Also es ist, wie du schon sagtest, keine Ausstellung, die so eine unbekannte Künstlerin im Alter plötzlich erstmals sieht, sozusagen, wie wir es in den letzten Jahren öfter erlebt haben. Genau genommen lässt sich ihr Werk ja auch zusammendenken mit vielen Positionen in den 1970er Jahren wie Wally Export, Cindy Sherman, Eva Partum und so weiter. Aber sie zeigt eben, und das ist, finde ich, herausragend auch an dieser Ausstellung dokumentiert, eine ganz eigene Art über die DDR, über ihre eigene Position und über das deutsch-deutsche Verhältnis nachzudenken und zu reden. Und das hat wohl tatsächlich eine Weile gebraucht, um in diesem Land so auf dieser ganz großen Bühne gewürdigt zu werden, wie sie das eben verdient.
Carsten Probst über die Künstlerin Gabriele Stötzer. Der Gropiusbau in Berlin zeigt das Werk der 73-jährigen Künstlerin aus der DDR bis zum 6. Dezember. Vielen Dank, Carsten.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Peitschenhiebe und Berufsverbot. Das ist die Strafe für die iranische Sängerin Parastu Ahmadi. Nach einem Bericht von BBC Persian hat sie laut Gerichtsurteil unsittliche Inhalte verbreitet und damit gegen die öffentliche Moral verstoßen. Die 29-Jährige war vor anderthalb Jahren ohne Kopftuch und in einem Kleid ohne Ärmel in der historischen Stätte Deir-Egacin-Karawanserei aufgetreten. Das Konzert ohne Publikum wurde auf YouTube innerhalb von wenigen Tagen 1 Million Mal angeklickt. Bis heute hat es fast 3 Millionen Aufrufe. Damals waren Ahmadi und ihre Musiker zwar festgenommen, aber wegen des öffentlichen Drucks wieder freigelassen worden. Jetzt kam das Urteil. 74 Peitschenhiebe und ein 2-jähriges Ausreise- und Berufsverbot für sie und 8 weitere Mitglieder ihres Teams. Das berichten BBC Persian und die Human Rights Activist News Agency Herana. Laut iranischem Gesetz dürfen Frauen in der Öffentlichkeit nicht singen und den Hijab ablegen. Menschenrechtsgruppen kritisieren das Urteil als weiteren Eingriff in die künstlerische Freiheit im Iran. Im Berliner Tiergarten wird am kommenden Mittwoch ein Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas eingeweiht. Jetzt wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. Laut der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas sind in der NS-Zeit mehr als 15.000 Frauen und Männer der Glaubensgemeinschaft inhaftiert worden. Etwa 4.500 kamen in ein Konzentrationslager. Sie sind mit einem lila Winkel stigmatisiert worden. Mehr als 1.800 von ihnen starben. Es handelt sich um eine 5 Meter hohe Stele aus unbehandelter Bronze, die mit der Zeit eine Patina entwickeln soll. Sie erinnert an einen Baumstamm, so der Künstler Matthias Leek bei der Präsentation.
Es ist wie eine Schichtung der Erinnerung, so verstehe ich das. Ich habe also Fotografien gesammelt, Aufnahmen aus der Zeit. Also ich habe diese Fotografien übereinander gelegt, wie eine Mehrfachbelichtung, so weit, dass es also zu einer vollständigen Abstraktion oder Auflösung kommt. Also Sie können jetzt an der Skulptur nicht irgendwelche Figuren erkennen oder Ähnliches, sondern es sind visuelle Fragmente, visuelle Echos der Vergangenheit.
Der Künstler Matthias Leek. Wer sich hierzulande über verzögerte Bauprojekte aufregt, der wird jetzt staunen. Nach rund 200 Jahren ist die Restaurierung des westlichen Giebels des Parthenon auf der Akropolis von Athen abgeschlossen. Außerdem wurden die äußeren Gerüste an der Westseite des antiken Tempels endgültig entfernt. Damit ist die Westfassade erstmals seit mehr als 2 Jahrhunderten wieder vollständig zu sehen. Das teilte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni mit. Wie sie sagte, waren die Reparaturen kompliziert. Es mussten Teile der erhaltenen antiken Elemente konserviert und wieder eingesetzt werden. Fehlende Bestandteile musste man außerdem aus neuem Marmor ergänzen. Der Parthenon ist ein antiker griechischer Tempel für die Stadtgöttin Athena auf der Akropolis von Athen. Die Ruine zieht jedes Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt an.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Zur jüngeren Geschichte der Präsidentschaften in den USA gehört, dass die Staatsoberhäupter sich Bibliotheken für ihre Nachlässe errichten lassen. Barack Obama ist der erste Präsident, der darauf verzichtet. Zumindest nennt sich der Neubau seiner Stiftung, der jetzt im Süden Chicagos eröffnet wurde, nicht Bibliothek, sondern Presidential Center. Zur Einweihung tauchte überraschend da übrigens auch Angela Merkel auf. Das Kulturzentrum soll die Nachbarschaft in der schwachen Southside stärken, aber es gibt auch kritische Stimmen. Carsten Kühntop berichtet.
We on the move!
Yeah.
in der South Side von Chicago. Hier begann Barack Obama seine Karriere als Politiker. Hier lernte er die Liebe seines Lebens kennen, Michelle. Und hier protestieren vorgestern etwa 30 Anwohner gegen den Wandel, den das Obama Presidential Center in ihr Stadtviertel bringen wird. Wandel durch steigende Mieten. Stevie Early, eine Frau Anfang 30.
I remember growing up and being really excited about Obama running.
Ich erinnere mich, wie begeistert ich war, als Obama antrat. Da war es eine große Sache, ein schwarzes Kind in Chicago zu sein. Ich dachte, er bedeutet Sicherheit für uns, dass Chicago für immer mein Zuhause sein würde. Aber jetzt ist das bedroht.
Now that is being threatened.
Die South Side ist mehrheitlich schwarz und wirtschaftlich schwach. Die meisten wohnen zur Miete. Dixon Romeo, Mitorganisator der Kundgebung, verweist auf eine Uni-Studie. Demnach begann die Gentrifizierung, die Verdrängung der Alteingesessenen, sofort, als der Bau des Obama-Centers bekannt gegeben wurde, vor 10 Jahren. Die steigenden Mieten verhindern wirtschaftlichen Fortschritt, sagt Dixon Romeo. Wenn mein ganzes Geld in die Miete geht, dann gebe ich es nicht im Restaurant um die Ecke aus, nicht um ein Unternehmen zu gründen, sondern ich gebe es nur dafür aus, ein Dach über dem Kopf zu haben. Fast 70 Meter hoch ragt das Obama Center in den Himmel. Ein Obelisk, grau, abweisend, fast ohne Fenster. Errichtet an einem spektakulären Ort, einem Park direkt am Michigansee. Die Baukosten $850 Millionen, bezahlt von privaten Spendern. Das Museum, das Obamas Karriere zeigt, kostet Eintritt. Alles andere ist umsonst. Ein Angebot an die Nachbarschaft, den Koloss zu einem Gemeindezentrum zu machen. Unter anderem gibt es Veranstaltungen, Räume, ein Tonstudio, einen Basketballplatz, Gemüsegärten, Lehrküchen, Grillplätze, Picknicktische, Spielplätze. Black girls dance big dreams. Erin Barnett, sie leitet ein Tanzstudio in der South Side, Black Girls Dance. Ihre Kurse richten sich an Mädchen. Die jüngsten Teilnehmerinnen sind 3, die ältesten fast erwachsen. Vom Obama Center ist Barnett begeistert.
This space is for us. And it's accessible and available to us.
Dieser Ort ist für uns bestimmt und steht uns offen und zur Verfügung. Das ist viel wert, denn es könnte auch nur wie ein Museum sein. Geh rein, aber fasse nichts an. Wir haben uns mit den Architekten getroffen. Sie hörten sich unsere Anregungen an. Sehr wichtig. Das zeigt, wie ernst sie unsere Arbeit nehmen.
Their commitment to, you know, honoring the work that we do.
Noch stand das Obama Center nicht, da erhielt Barnett bereits einen Scheck von der Obama Stiftung als Unterstützung. Die Stiftung betreibt das Center, ihre Chefin Valerie Jarrett.
At a time when there's so much kind of toxicity in the air.
In einer Zeit, in der so viel Negatives in der Luft liegt, vermittelt das Center neue Hoffnung. Es ist ein fester Ort der Hoffnung, an den man kommen kann, um sich inspirieren zu lassen und wieder Zuversicht zu schöpfen und nicht nur Hoffnung zu haben, sondern auch aktiv zu werden.
And not just hope, but take action.
So gesehen ist der Granitklotz wie eine Zeitmaschine. Die Reise geht zurück in ein Amerika, das so anders zu sein schien als das Amerika von heute. Doch Dixon Romeo, der Community Organizer, warnt davor, dass das Center seinen Stadtteil zu einem Disneyland machen könnte. Und Spötter nennen den Bau Obamalisk oder gar Todesstern.
Barack Obamas Presidential Center in Chicago Southside ist eröffnet worden, Carsten Kühntorp berichtete. Das deutsch-englische Performance-Kollektiv Gobsquad hat bei seinen Projekten von Anfang an die Schranken zwischen Kunstwelt und Alltag aufgehoben. Sitzt man im Theater, kann man sicher sein, dass Gobsquad während der Vorstellung irgendwie auch draußen im Leben agiert und man das dann drinnen über eine Projektion oder etwas Vergleichbares mitbekommt. Bei den Wiener Festwochen war heute Abend das neue Stück von Gobsquad zu sehen. Das heißt Doppelgänger mit A. Und wir hören da mal rein.
Das ist eine Doppelgängergeschichte.
Heute geht es um eine Doppelgängergeschichte.
Und
hier.
Doppelgängergeschichten handeln ja nicht nur von denen,
meistens
von ihnen.
Handeln die Doppelgängergeschichten ja nicht nur von den draußen.
Sondern immer auch von uns.
Sondern meistens auch eben um uns geht es da auch.
Irgendwie anstrengend. Also,
das ist anstrengend. Das sind auch anstrengend, die Doppelgänger.
Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr aufgeregt.
Ich bin total aufgeregt heute.
Weil ich weiß,
ich habe das Gefühl,
mein Doppelgänger ist heute schon da draußen
hier.
Also möglicherweise sogar hier im Raum.
Ja, hier im Raum vielleicht sogar.
Ich weiß nicht, wohin das führt. Wenn du mich die ganze Zeit nur nachmachst, kannst du dir vielleicht was Eigenes überlegen?
Ja. Ja, das Prinzip der Doppelung scheint wesenhaft für diesen Abend zu sein, in dem es um das Selbst geht, um Projektionen, Spiegelungen, Identitäten und Zeitebenen. Unser Kritiker Martin Pesel hat Doppelgänger gesehen. Hallo, hallo, Herr Pesel, wir sprechen aber jetzt nicht doppelt, ne? Auch wenn Sie sich eben doppelt gehört haben.
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Verzögerungen, Doppelungen, aber da haben wir ja technologisch schon alles angerissen, worum es in diesem Abend auch ein bisschen geht.
Ja, erzählen Sie doch mal, was man so in der Ankündigung über das Stück erfahren konnte, das liest sich gleichsam verwirrend wie, man könnte auch sagen, philosophisch. Worum geht es genau?
Also diese ein bisschen naive philosophische Betrachtung unserer Gegenwart, unserer Kultur in dieser Gegenwart ist ja etwas, was Gobsquad sehr gerne betreibt. Und in diesem Fall haben sie sich das Doppelgängermotiv, das ja auch aus der Romantik stammt, vorgenommen, basierend auf einem Buch von Naomi Klein, die in der Pandemie einer Person begegnet ist im Netz, die eigentlich Namen hat, aber ansonsten komplett anders war als sie selber, was sie wiederum zu diversen Reflexionen angeregt hat. Und die vier Performenden hier von Gobsquad, zwei eher englischsprachig, zwei eher deutschsprachig, haben sich jetzt hier zu einer kleinen Feier zusammengefunden. Warum, wissen sie selber nicht so genau, feiern sich selbst und stellen aber auch fest, dass es gefährlich ist, immer nur in der eigenen Bubble zu bleiben. Und deswegen machen sie sich daran, im Publikum ihre jeweiligen DoppelgängerInnen zu finden. Und das machen sie auf sehr unterschiedliche, sehr charmante Art. Und dann passiert etwas, was zum Beispiel in dem Abend Kitchen vor ungefähr 20 Jahren auch schon passiert ist, dass nämlich am Ende nicht die vier Hauptperformenden auf der Bühne sind, sondern vier Leute, die zufällig sich aus dem Publikum zusammengefunden haben.
Aber Sie, Herr Pesel, waren da jetzt nicht auf der Bühne heute Abend.
Ich habe wirklich immer sehr offensiv meinen Notizblock in die Höhe gehalten, damit man erkennt, dass ich Kritiker bin. Und habe sehr gehofft, dass ich meine Beobachterposition nicht aufgeben muss. Es war aber auch nicht so schwierig. Der Kelch ist tatsächlich einmal sehr knapp an mir vorübergegangen. Denn der eine Performer hat sich seinen Doppelgänger mehr oder weniger wahllos ausgesucht. Es funktionierte immer, es gibt so ein kleines Kästchen, wo man reinsprechen konnte. Und die jeweiligen Performer haben das dann im Ohr gehabt. Und er hat entschieden, dieses Kästchen im Publikum einfach wahllos rumreichen zu lassen und hat sich also nicht einen bestimmten Doppelgänger ausgesucht, sondern wer halt gerade dran war. Und das war zum Glück gerade nicht ich.
Ja, Herr Pesel, was für eine Reise oder welche Party wird da gefeiert oder anders gefragt? Was ist die Metaebene? Also was macht dieses Thema Doppelgänger spannend?
Naja, das Thema Doppelgänger, wir leben natürlich immer noch in einer Welt, in der wir sehr viel Wert auf unsere Individualität legen. Wir wollen gerade, wenn wir Gobsquad, also ein Künstlerkollektiv sind, wir wollen einzigartig sein und wir haben diese Eitelkeit und gleichzeitig ist uns aber bewusst, dass wir eben gar nicht so besonders sind und dass es immer Leute gibt, die Eigenschaften mit uns teilen. Und dieser Grundgedanke, der ist jetzt nicht sehr tagespolitisch, aber als philosophische Betrachtung immer wieder ganz interessant. Jetzt ist es natürlich so, dass durch diese Beteiligung des Publikums wenig Gelegenheit bleibt, sich tatsächlich auf diese Metaebene zu begeben. Es gibt so einige poetische Gedanken, die angerissen werden, wo mir aber nie ganz klar war, stehen die im Skript oder fallen die den jeweiligen Spielenden gerade ein? Das ist ein bisschen auch das Problem, das ich mit dem Abend hatte. Er ist sehr charmant und sehr unterhaltsam, aber man verfolgt gebannt so eine Impro-Show, wo Impro-Profis, nicht so versierte Impro-SpielerInnen, die ins kalte Wasser geworfen wurden, anleiten. Und man hofft immer, dass da mal irgendwie eine gute Pointe herauskommt. Und da die vier ja mit einer gewissen Unterspanntheit schon seit Jahrzehnten arbeiten und dieses Risiko auch mögen, schaffen sie es immer wieder, kriegen sie es immer wieder hin, dass man tatsächlich auch mal zum Beispiel lachen kann oder sich freuen kann. Aber der philosophische Teil, die Metaebene, wie Sie sagen, kommt dann halt oder kam zumindest heute ein bisschen zu kurz. Das kann bei einer anderen Vorstellung vielleicht besser funktionieren.
Also nicht der beste Gob-Squad-Abend, wenn man ihnen so zuhört. Aber wie wurde das Ganze denn inszeniert? Also außer, dass da Menschen, stelle ich mir vor, aus dem Zuschauerraum auf die Bühne liefen und dann vielleicht auch wieder weg. Es gibt ja häufig diese Projektionen auch bei Gob-Squad. Also was ist da noch passiert im Theaterraum?
Das ist tatsächlich etwas, was für mich sehr gut funktioniert hat. Also es gab keine, wie von Ihnen anfangs erwähnt, keine Szenen außerhalb des Theaters. Aber im Gegenteil, es gab im Theater einen abgeschlossenen Raum, einen Glaskubus, der nur teilweise einsehbar war. Und Teile des Geschehens in diesem Raum wurden dann auf die Vorderwand dieses Raumes projiziert. Und dabei wurde dieses Doppelgängermotiv ganz schön technisch umgesetzt, weil dann oft Personen mit ihren eigenen Videoaufnahmen von vor wenigen Sekunden interagieren konnten. Oder es wurden Videoaufnahmen überlagert und dadurch erschienen die Personen, das waren teilweise eben die Performenden, teilweise aber eben auch diejenigen aus dem Publikum, wie so ihre eigenen Geister. Und das nimmt dieses romantische Doppelgängermotiv natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise auf.
Gob-Squad eigen ist ja auch sowas Verträumtes, Leichtes, Anrührendes, man könnte auch einfach sagen, was sehr Menschliches. War das heute Abend auch so? Mhm.
Ja, durchaus. Also selbst wenn es so Leerstellen gab und man sich gedacht hat, ach, hätte sich doch jetzt eine weniger langweilige Person ausgesucht. Es war alles immer wahnsinnig sympathisch und man hat alle dafür gefeiert, dass sie jetzt hier dieses Risiko eingehen und hat sie in ihrer allzu Menschlichkeit durchaus rührend und sympathisch gefunden. Und dadurch wird Gob-Squad immer ein bisschen ein Festival-Hit bleiben, wurde auch hier in Wien heute jubelnd quittiert. Also es ist durchaus ein Abend, den man sich anschauen kann, vielleicht ja sogar mehrfach anschauen sollte, um die verschiedenen Publikumsmitglieder kennenzulernen.
Martin Pesel über die Premiere von Doppelgänger, Doppelgänger von Gob-Squad bei den Wiener Festwochen. Morgen und den kommenden Tagen gibt es weitere Vorstellungen. Und im September ist das Stück dann auch in Berlin im Haut zu sehen. Vielen Dank, Herr Pesel.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, und wir kommen zur Kulturpresseschau von morgen Freitag, die Feuilletons gelesen hat Hans von Trotha.
Die Dauerpräsenz dessen, was man kritisiert, kann zu einer Art Beschwörung geraten, schon gar im Feuilleton. Das dominieren gerade fast schon ritualisiert zwei Themen, die KI und die Fratze des Populismus an der Macht. Sorry, das ist Menschensache, heißt es zum ersten Thema etwa in der Süddeutschen. Kathleen Hildebrand findet, dem Schreiben und Nachdenken über Kunst, also über das Menschsein an sich, habe eine künstliche Intelligenz nichts hinzuzufügen. In derselben Süddeutschen ist Max Muth der KI auf der Spur in Hausarbeiten, Politikerreden, Zeitungsbeiträgen. In der Taz berichtet Christopher Cornels von einem Tool, das KI-generierte Musik transparent macht. Und in der FAZ fragt der Ökonom Georg Weizsäcker, wie effizient ist der künstliche Ghostwriter, gefolgt von einem Gespräch mit dem Lyriker Norbert Rahn zum Thema Titel »Jede Zeile, jeder Vers ist von mir«. In der Süddeutschen leitet die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy nonchalant von dem einen zu dem anderen Feuilleton-Liebling über und diagnostiziert eine Trendwende. Die halluzinierenden KI-Plagiatsmaschinen, die unserer Software ungefragt hinzugefügt werden, stoßen bei Verbrauchern auf Widerstand, schreibt sie. Während Grok strafrechtlich verfolgt wird, weil es die Erstellung von Kinderpornografie ermöglicht, könnte die mathematische Absurdität des SpaceX-Börsengangs der letzte destabilisierende Faktor sein, der die gesamte KI-Blase zum Einsturz bringt, zusammen mit den Tech-Bros, die sie aufgeblasen haben. Es könnte ein Wendepunkt bevorstehen und unsere Herrscher wissen das. Peter Thiel ist nach Argentinien geflohen, was selbst gemessen an seinen Maßstäben ein bisschen zu offensichtlich ist. Unterdessen setzen sich einfallsreiche junge Politiker wie der New Yorker Bürgermeister Mamdani und der britische Grünen-Vorsitzende Polanski durch. Alle Wünsche des Neokonservatismus, Zentrismus und Kapitalismus scheinen erfüllt zu sein. Noch nie haben ihre Versprechen so hohl und abscheulich geklungen. Sie werden den bevorstehenden Niedergang ihrer Vorherrschaft hart bekämpfen. Es wird schreckliche Verluste und Grausamkeiten geben, aber es scheint, als würden sogar sie erkennen, dass sie nicht gewinnen können. Die Agenda von Nigel Farages Reformpartei, meint A.L. Kennedy, stellt die Geister des Empire in den Dienst des MAGA-Kults, der wiederum expansionistischen Träumen Putins und verschiedener Tech-Bros dient. Während Putin immer mehr Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, verliert er in der Ukraine weiter an Boden. Er ist ein alter Mann, dessen Stern sinkt. In den USA zerfällt MAGA fast so schnell wie sein goldenes Idol, ein weiterer alter Mann, dessen Stern sinkt. Der beschäftigt Jakob Strobel-Isserra in der FAZ. Er berichtet von einem kalifornischen Strandausflug und wagt die These, der Präsident ist weder Gott noch König. In Deutschland, meint er, starren wir auf Donald Trump wie das Kaninchen auf die Schlange. In Kalifornien würden die Menschen das ganze Schlamassel viel gelassener nähen. Nur sporadisch tauche Trump in den Zeitungen auf, etwa in den Kommentaren der Los Angeles Times, die lapidar konstatieren, dass die Kalifornier Trumps Stick, seine Masche, abgeleitet vom jüdischen Wort für Stück, nicht mehr abkaufen, diese permanente Marktschreierei mit sofortigem Schwanz einziehen. Am Strand entschuldigen sich die Leute für den peinlichen Rabauken, keiner schert sich um das Irrlicht im Weißen Haus, man genießt lieber den kalifornischen Sonnenuntergang. Eine Gelassenheit und ein gesunder Fatalismus, die sich Kalifornien in Zeiten des Trumpismus selbst verschreibt. Ob, fragt Jakob Strobel-Isserra, das auch für uns manchmal eine bessere Medizin sein könnte als die bittere Pille des permanenten Alarmismus? Ist, fragen wir, A.L. Kennedy auf ihre Weise womöglich schon unterwegs genau dorthin, wenn sie den Niedergang von KI-Blase und Tech-Gurus prophezeit, mit dem ihr eigenen Alarmismus freilich, schließlich prophezeit sie schreckliche Grausamkeiten und Verluste im Abwehrkampf. Aber immerhin beschwört selbst sie den Niedergang gleich von beiden Themen, die derzeit unsere Feuilletons beherrschen. So viel Hoffnung war da lange nicht.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.